zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. 10 Jahre ist es bald her, dass sich die ersten Geflüchteten über Ungarn auf den Weg nach Österreich gemacht haben. Innerhalb von nur 4 Monaten passierten Ende 2015 mehr als 500.000 Menschen Österreich. 90.000 Menschen sind geblieben, etwa die Hälfte davon lebt heute in Wien. Wir schaffen das, sagte die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel damals am Beginn dieser Fluchtbewegung. Was Österreich seither geschafft hat und was nicht, das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und im Studio begrüße ich Nina Brünnerter. Hallo Nina.
Hallo.
Und unsere Wirtschaftsressortleiterin Marina Deltschewa. Hallo Marina.
Hallo.
Nina, du warst damals dabei, als sich die ersten Geflüchteten von Budapest aus über die Autobahn auf den Weg nach Österreich gemacht haben. Erzähl einmal, wie war das damals?
Das war Anfang September. Zu dieser Phase oder in den Monaten, Wochen davor können wir uns alle daran erinnern, wie es war auf den Straßen, auf den Autobahnen im Osten Österreichs. Man ist gefahren Richtung Neusiedlersee und die Leute sind einem entgegengekommen auf der Autobahn. Und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. In diesen Monaten sind sehr, sehr viele Katastrophen passiert. Sehr viele Tote im Mittelmeer gab es in dieser Phase. Also ich kann mich erinnern, im April 2015 sind an die 800 Menschen ums Leben gekommen vor der Küste Libyens. Davon haben nur 28 überlebt und 24 Leichen wurden geborgen. Die wurden dann auf Malta bestattet. Auf diesem Begräbnis war ich, das war total erschütternd. Aber darüber hinaus oder in den folgenden Monaten gab es noch weitere wirklich schlimme Tragödien. Wir erinnern uns an den Buben, der in Bodrum am Strand gefunden wurde, tot. Wir erinnern uns an die 71 Toten, die in diesem Kastenwagen in der Nähe von Pandorf gefunden wurden oder aufgefunden wurden. Und das war eine total schwierige Phase und Zeit, wo die Bilder erdrückend waren. Und ich war damals Redakteurin beim Falter und hatte den Auftrag, etwas zur Flüchtlingskrise zu machen und bin am Wiener Hauptbahnhof gestanden. Habe mir gedacht, okay, ich fahre jetzt entweder nach München oder ich fahre nach Budapest, wo ganz viele Menschen vor dem Bahnhof Keleti kampiert haben. Und ich habe mich dann für Budapest entschieden und das war quasi Reporterglück. Die sind da tagelang gesessen, haben skandiert, Germany, Germany, wollten weg von dort. Ungarn hat sie weder gehen lassen noch richtig behalten wollen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube, das war ein Freitag, sind plötzlich Leute losgegangen. Also die sind einfach losgezogen. Und es gab vorher schon Gerüchte unter den Flüchtlingen, dass sie gehen wollen würden. Und es wurde eigentlich von niemandem ernst genommen. Ich kann mich erinnern an kurdische Journalistenkollegen, die die Flüchtlinge schon aus Athen begleitet hatten und deren Gesichter sie wiedererkannt haben. Und die haben gemeint, daraus wird nichts, die machen das nicht. Und die sind dann irgendwann losgezogen. Und einen Schritt nach dem anderen gesetzt, so um die 1.000 Menschen, und sind über diese Autobahn und haben die Flüchtlingspolitik dieser Tage grundlegend verändert.
Rekapitulieren wir ein bisschen diese vergangenen 10 Jahre. Wie wurde aus Merkels Wir schaffen das eine Merkel-ist-Schuld-Erzählung?
Naja, Merkel hat ja mit diesem Satz Wir schaffen das sozusagen dazu beigetragen, dass es diese humanitäre Ausnahmeaktion gab, den Flüchtlingen erstmals freies Geleit zu geben, damit sie nicht von Schleppern abhängig sind, damit sie nicht in Massen sterben. Sie hat aber auch gleichzeitig, und das führt Gerald Knaus im Gastkommentar im aktuellen Profil aus, auch recht bald gesagt, wir müssen das irgendwie regulieren. Wir müssen da schauen, dass da irgendwie diese Situation nicht anhält. Und Sebastian Kurz hat sich damit gebrüstet, dass er die sogenannte Balkanroute geschlossen hätte. Tatsächlich war es so, dass Angela Merkel gemeinsam mit Erdogan einen Plan beschlossen hat oder sich auf was geeinigt hat, was dazu geführt hat, dass die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge deutlich zurückgegangen ist. Ja. Und der Satz, wir schaffen das, der wurde dann im Laufe der Monate von einem anderen Satz abgelöst, nämlich 2015, darf sich nicht wiederholen. Und ich denke, dass 2015 eine total tiefe Verunsicherung in der Bevölkerung Europas, wenn man so will, hinterlassen hat, weil die Menschen das Gefühl hatten, der Staat hat keine Hoheit über die Grenzen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die Politik das sozusagen so stehen lässt. Ja.
Du vergleichst in der aktuellen Covergeschichte die Situation auch ein bisschen mit der Corona-Pandemie. Wie passt denn das zusammen?
Naja, also ich glaube, dass die Flüchtlingskrise dieses 2015 wie so ein Zwilling ist von Corona. Beide Ereignisse rühren sozusagen am Selbstverständnis des Staates. Was sind die Aufgaben des Staates und was nicht? Ich glaube, dass das Handeln des Staates in der Pandemie vielfach als überschießend empfunden wurde, als zu restriktiv, während hingegen in der Phase von 2015/16, Frühjahr 16, der Staat als ohnmächtig empfunden wurde. Also es geht sozusagen in beiden Fällen um die Rolle des Staates und ob er sozusagen durch solche Krisen sicher navigieren kann oder nicht.
Sprechen wir ein bisschen über die Personen, die damals gekommen sind und auch geblieben sind. Marina, du hast für das aktuelle Heft mit dem AMS-Chef Johannes Kopf gesprochen und ihn gefragt, was wir denn tatsächlich geschafft haben. Wie ordnet denn der AMS-Chef die Situation 10 Jahre später ein?
Ja, das war ein wirklich spannendes Gespräch. Wir haben auch sehr lang gesprochen. Wenn man so will, dann war, das sagt er, 2015 so das Jahr der Menschlichkeit. Also wir haben alle diese Menschenmassen gesehen. Ich kann mich auch erinnern, so dunkle Straßen, Regen, da sind Familien mit kleinen Kindern und das Hab und Gut in den Sackeln bei sich, also alles, was sie tragen konnten und der Rest ist einfach nicht mitgekommen. Das waren schon sehr berührende Momente. Danach kam aber sehr schnell die Frage, was aus diesen Menschen wird. Also es war klar, dass alle, die aus Syrien geflüchtet sind, auch einen positiven Asylbescheid bekommen werden und auch langfristig hier bleiben werden. Und 2015 war dann auch so ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik. Man hat beschlossen, diesen Menschen Zeit zu geben, die Sprache zu lernen, wenn sie eine Vorqualifikation hatten, vielleicht sogar einen Universitätsabschluss, den in Österreich zu nostrifizieren, eben um die Fehler zu vermeiden, die man zum Beispiel während des Balkankriegs gemacht hat oder während des großen Exodus aus Osteuropa. Da kamen dann teilweise Mathematikprofessoren und Ärzte, die nicht gut Deutsch konnten, deren Diplome hier nicht anerkannt waren und die hingen dann jahrelang auf Baustellen fest und haben geputzt und so ein bisschen Frau Dr. Putzfrau. Das wollte man bei diesen Menschen hier vermeiden und das ist auch total sinnvoll, dass man einen ausgebildeten Arzt, wir haben heute einen Ärztemangel, als Arzt arbeiten lässt. Ich bin ja Wirtschaftsredakteurin und wir schauen sehr gern auf die Zahlen und ich muss schon sagen, die Bilanz ist nicht schlecht, ich finde aber, sie könnte ein bisschen besser sein. Also von dieser arbeitsfähigen Bevölkerung, von den Menschen, die vor 10 Jahren zu uns gekommen sind heute, da muss man ein bisschen aufpassen mit Stichtag und es gibt auch saisonale Arbeitslosigkeit und so weiter, aber so gut ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger, haben einen Job. Der Rest sitzt immer noch oder immer wieder im AMS-Warteraum. Und was ich auch ein bisschen besorgniserregend finde, und darauf geht auch Johannes Kopf sehr, sehr genau im Interview ein, unter den Frauen, unter den Syrerinnen ist die Beschäftigungsquote noch geringer. Also da sind es ungefähr 40%.
Woran liegt das?
Betreuungspflichten sehr oft. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem Familienbild zu tun. Viele, weil sie gerade in Karenz sind, haben sich auch nicht als jobsuchend gemeldet, sondern die stehen dem Arbeitsmarkt auch gar nicht zur Verfügung. Da hilft es aber auch immer wieder, die Sachen in den Kontext zu setzen. Also die Syrerinnen und die Afghaninnen haben heute die Arbeitsquote, die Österreicherinnen in den 70er Jahren hatten.
Woran liegt das laut Kopf, ob die Migration gelingt oder nicht gelingt?
Also Integration ist teuer. Es hängt davon ab, wie viel Geld man für Nostrifikationen, für Deutschkurse in die Hand nehmen will, wie viel nicht. Das hat dann auch den Integrationsprozess hat nicht unbedingt beschleunigt, als Schwarz-Blau 2018 an die Macht gekommen ist und auch sehr viel im Budget gestrichen hat für Integrationsmaßnahmen. Er sagt aber auch, dass die Nicht-Integration viel, viel teurer ist. Also wir titeln ja, ein Deutschkurs ist billiger als ein Monat Mindestsicherung. Das ist mit Sicherheit so. Und es wurde dann, also die Debatte ging dann sehr schnell in die Richtung fördern und fordern. Was mich ein bisschen überrascht hat, war irgendwie die Erkenntnis, ein niedrig qualifizierter Afghane findet in Österreich viel schneller einen Job und ist auch viel schneller in Beschäftigung als eine hochqualifizierte syrische Ärztin. Also das wirkt auf den ersten Blick sehr paradox, warum gut ausgebildete Menschen, die vielleicht noch Englisch können oder auch schneller Deutsch lernen, weil sie schon in einem Schulsystem waren und das Lernen gelernt haben. Auf den zweiten Blick, also dieser ganze Nostrifikationsprozess, bis man Deutsch so gut kann, dass man Uni-Prüfungen in der Sprache ablegen kann, bis man sein Diplom, das man mitgebracht hat, an das österreichische Hochschulniveau angeglichen hat, das dauert einfach.
Hier knüpft man auch gern die Brücke zu den Ukrainerinnen und Ukrainern, die 2022 gekommen sind, oder?
Ja, da gab es nochmal so einen Shift in der Arbeitsmarktpolitik. Ich habe das Gefühl, alle 10 Jahre ändert so ein bisschen, überdenkt Österreich seine Position, wie und unter welchen Bedingungen Menschen da arbeiten, die aus Drittländern kommen. Bei den Ukrainerinnen ist man überhaupt einen ganz anderen Weg gegangen. Die hatten mit dieser sogenannten blauen Karte von Tag 1 Zugang zum Arbeitsmarkt. Und da muss ich sagen, ist die Bilanz dafür, was man eigentlich so das erste Mal einer Gruppe von Geflüchteten zugesprochen hat, auf den ersten Blick auch ernüchternd. Ein Drittel haben hier einen Job, 2 Drittel aber nicht. Das ist jetzt aber auch nicht, also wenn man kurz das Ganze durchdenkt, ist das jetzt auch nicht so unlogisch. Es kamen damals vor allem Frauen mit Kindern, mit kleinen Kindern. Wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, dann willst du als Mutter zuerst deine Kinder in Sicherheit bringen und alles andere ist dir mal egal. Dann finden die hier vielleicht nicht sofort einen Kindergartenplatz. Das ist ja nicht im ganzen Land ganz einfach und trivial, die ganztägige Betreuung sicherzustellen. Dann sind viele noch ein bisschen so in Gedanken, ich gehe sowieso in 3 Monaten zurück. Also warum muss ich mich jetzt für einen Lehrabschluss anmelden und dann hänge ich 2 Monate in diesem System? Vielleicht ist gescheiter, ich verdiene irgendwas klein dazu.
Sprechen wir abschließend darüber, welche Fehler wir seit 2015 gemacht haben und wie muss die Politik, aber auch die Gesellschaft hier gegensteuern?
Ja, aber 2015 trifft halt auch leider voll zu. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Die Verfahren haben recht lang gedauert. Also es hat manchmal jahrelang gedauert, bis diese Menschen die Gewissheit hatten, ob sie hier bleiben oder nicht. Das sind oft verlorene Jahre. Da sitzt man dann seine Zeit ab. Man kann sich nicht auf Stellen bewerben. Deutschkurse sind in der Zeit rar. Das hat man halt so auch ein bisschen gemacht. Wenn es bei uns so lang dauert, die wollen eh alle nach Deutschland und am besten sollen sie gleich weiterziehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das am Dableiben gehindert hat, die langen Verfahren, und wie viel das es nach Deutschland weiter befördert hat. Und natürlich, es gibt in Österreich keine Residenzpflicht. Also Menschen lassen sich dort nieder, wo sie können. Dafür plädiert der AMS-Chef zum Beispiel schon sehr stark. Wir haben ja immer ein bisschen so einen Mismatch. Im Westen des Landes fehlen oft die Arbeitskräfte im Tourismus, in der Gastronomie, am Bau. Und im Osten, vor allem in Wien, gibt es dann die großen Communities, wo dann auch innerhalb der Communities die Arbeitslosigkeit aber recht hoch ist. Diese Menschen verharren dann in der Mindestsicherung. Es ist auch sehr schwer, da wieder rauszukommen. Es ist für die Kinder in diesen Familien nicht gut. Das verlangsamt tatsächlich deren, wenn man so will, Integration in die Gesellschaft. Also die Residenzpflicht, Menschen dort zu betreuen, wo sie sich quasi das erste Mal niederlassen und das ein bisschen besser auf die Bundesländer aufzuteilen, wäre auch gut gewesen, damit es eben nicht diesen auch vom Herrn Kopp beschriebenen Wien-Malus bei der Integration gibt, mit Schulen, wo kaum noch österreichische Schüler übrig sind, wo das Deutschniveau in der Klasse schwierig ist. Das war mit Sicherheit kein, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber es war mit Sicherheit kein Vorteil.
Du hast ja gefragt, was seit 2015 an Fehlern begangen wurden. Ich finde auch die Frage interessant, was für Fehler vor 2015 gemacht wurden. Das, was 2015 passiert ist, ist quasi sehenden Auges geschehen. Der Krieg in Syrien dauerte damals schon einige Jahre. Und viele, viele Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, waren zunächst in den umliegenden Ländern, also in den Nachbarstaaten, im Libanon, in der Türkei, in Jordanien. Und man hat in dieser kritischen Phase die internationalen Hilfsgelder für die Menschen, für die Betreuung dieser Menschen vor Ort quasi oder in der Nachbarschaft gekürzt, fatalerweise, was zu einer quasi Massenflucht geführt hat, nicht nur nach Europa, sondern auch nach Syrien ins Kriegsgebiet für diejenigen, die sich das nicht leisten konnten, übers Meer Schlepper zu bezahlen, die sie übers Meer oder Landwege, aber meistens übers Meer in dieser Phase gebracht haben. Und das finde ich schon etwas, was bleiben soll oder was ein bisschen untergeht. Also wir reden sehr viel darüber, über die Integration dieser Menschen, was würdig und recht ist, und das ist wichtig, weil diese Menschen sind jetzt hier. Aber ein bisschen aus dem Fokus ist, finde ich, geraten die Frage, wie kann man solche großen Fluchtbewegungen verhindern. Und solange dieses Problem nicht unmittelbar vor der Nase irgendwie ist, kommt mir vor, wird es nicht angegangen. Und das ist eigentlich, also die längerfristige Lehre daraus wäre, genauer hinschauen, früher hinschauen, was passiert in der Welt.
Ja, und deine Covergeschichte sowie dein Interview mit dem AMS-Chef Johannes Kopf lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf profil.at. An dieser Stelle sei auch noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache platziert. Seit Ersterscheinung im September 1970 hat Profil eine ganz besondere Beziehung zur Freiheitlichen Partei Österreichs. Gleich beim ersten Heft lautete die Coverzeile FPÖ zwischen Macht und Pleite. Es war der Auftakt zu 55 Jahren publizistischer Auseinandersetzung zwischen einem Aufdeckermagazin und einer Partei, die vom sogenannten Dritten Lager über Jörg Haiders rechtspopulistische Bewegung unter Herbert Kickl zur stärksten Kraft bei der Wahl 2024 wurde. Am 17. September widmet Profil dieser speziellen Beziehung einen ganzen Abend im Theater Akzent. Tickets dafür finden Sie auf profil.at/events. Für heute verabschieden wir uns. Danke Nina, danke Marina für euer Kommen.
Danke.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.